zwei Frauen mit nacktem Oberkörper, eine weitere im Bikini, eine andere, die sich gerade auszieht, dazu ein Kind, das sich die Augen zuhält und ein Mann mit einem Fernglas.
Wie ist der Teufel haben will, also...
Ab und zu im Leben muss man riskieren.
Nein, also das mache ich mir jetzt an dieser Stelle nicht weiter aus.
Ja, machen Sie sich selbst Gedanken drüber.
Wissen Sie nicht, wer ich bin?
Sounds nice.
Bitte, Platz frei machen.
Sie merken, Thomas Maurer hängt ein bisschen an seiner Ibiza-Parodie.
Lieber der, dass Sie jetzt einen Check anzünden.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit dem fantastischen Thomas Maurer. Und jetzt, wenige Tage nachdem Peter Rapp verstorben ist, darf ich sagen, dem letzten Universalunterhalter Österreichs, oder?
Die einen sagen so, die anderen so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Showmoderieren zum Beispiel habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, ob mir so läge. Aber man muss sagen, er war natürlich ein Pionier. Also er hat diesen Klobrillenbart lang getragen, bevor er in den 90er Jahren modern wurde. Und ich habe ein einziges Mal ihn persönlich kennengelernt in der ORF-Kantine. Da hat uns ein gemeinsamer Bekannter vorgestellt und er hat gesagt, ja, er sucht immer Leute, die ihm Witze schreiben, und ich habe gesagt, werden wir es überlegen, und das war's dann.
Ja, aber er hat einfach einen tollen Art gehabt zu moderieren. Ich finde, diese Lässigkeit, mit der er das gemacht hat, ich habe einmal, war ich Gast bei dem Millionenrad, also im Publikum nur Gast, weil Bekannte durfte dorthin und wir sind halt dann mitgefahren, und das war sehr, sehr beeindruckend, wie er dort eine Band vorgestellt und tatsächlich vom Plattencover oder vom CD-Cover abgelesen hat, aha, so heißt sie, das macht sie und so. Nüsse vorbereitet, ist einfach so durchs Leben gegangen.
Ja, also da war eine souveräne Wurstigkeit, die finde ich tatsächlich ehrfurchtgebietend war. Und auch so dieses eben, ja, ich glaube zwei Konkurse und sonst irgendwas und dann
drei
halt
sogar.
Einfach immer wieder.
Oder waren es drei Ehen, ich weiß es nicht.
Die abgeklärte Lässigkeit bis Wurstigkeit, mit der er durchs Leben gegangen ist und diese Aufgaben erledigt hat, das hatte Charme, weil viele, die vielleicht mit genauso wenig Herzblut ihrem Job nachgehen. Wobei, ich glaube, den Job selber hat er gern gemacht, aber wer da jetzt mit ihm redet und wen er aussagt, das war, glaube ich, ziemlich wurscht. Und andere versuchen das mit Herzlichkeit zu tarnen, und beim Peter Rapp hast du immer gesehen, also ich glaube, es war, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man für ihn Raucherlaubnis im Fernsehen wieder einführen müssen, weil du hast in jeder Minute gesehen, lieber der, dass ich jetzt einen Check anzünden. Er möge in Frieden moderieren.
Ja, genau. Und an der Stelle dürfen wir auch jene 20% unserer zuhörenden Personen wieder begrüßen, die jedes Mal ganz in eigenartiger Weise unsere Anfangsbegrüßungsformel einfach skippen. Ich frage mich wirklich, liebe 20%, warum machen Sie das? Ihnen könnte da wirklich was entgehen. Sie leben ein bisschen High Risk. Vielleicht hat Thomas Maurer da den einen oder anderen Kryptotipp oder sowas. Warum springen Sie
immer
diese...
Wieder.
Ja, warum überspringen Sie diese so essentiellen Sehrs-Phrasen?
Weiß nicht, vielleicht ist es ja die Menschen einfach gewohnt, das Qualifying beim Formel 1 zu ignorieren, weil das ja wirklich fad ist. Aber ich meine, ich finde Formel 1 nicht viel besser. Aber also Menschen, die das eine schauen und es für mich unbegreiflicherweise vom anderen unterscheiden können, sagen, das andere ist fad und das eine nicht.
Ja. Machen Sie sich selbst Gedanken darüber. Falls Sie die teilen wollen, schreiben Sie das in Spotify rein. Ist immer wieder interessant, mit Ihnen zu verkehren und von Ihnen zu lesen. Jetzt aber mal, gehen wir wirklich rein.
Haben wir übrigens theologische Fachauskunft bekommen auf unsere letzte Spekulation?
Nein, wir haben juristische Fachauskunft bekommen, dass ich einmal VWGH-Urteil gesagt habe und es nur Erkenntnisse gibt. Dafür möchte ich mich auch ganz formal entschuldigen.
Aber gut, jetzt haben wir es abgemahnt.
Austria in a nutshell. Wenn wir schon über den Abgang von Peter Rapp gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über einen anderen prominenten Abgang in dieser Woche sprechen. Laura Sachs-Lehner verlässt die Politik. Ist natürlich auch ein Ausfluss der Wienwahl. Sie bekommt ihr Mandat, ihren Sitz im Wiener Gemeinderat nicht mehr, hat aber umgekehrt
also
ganz
großes... Also sie wurde
großes.
Ein bisschen auch in der Politik verlassen, oder zumindest von den Wählern.
Ja, aber man kann es immer positiv framen. Sie wird ja demnächst Mama, hat jetzt dann vielleicht auch bisschen mehr, zumindest in der ersten Phase Zeit, sich auch voll gedanklich auf ihr Kind zu konzentrieren. Hat sich ja auch darüber Gedanken gemacht, dass diese binäre Welt noch erhalten bleiben muss und dass das Non-Binäre ja auch der neue Sexismus ist. Also ja,
Hat überhaupt teilweise sehr Ansätze, gedanklich gefunden, die man sehr originell finden müsste, wüsste man nicht, dass irgendwie auf X und Facebook es Millionen andere gibt, die gerade dasselbe schreiben. Aber nein, also ich wünsche privat natürlich alles Gute. Ich hoffe, dass Sie irgendwo im Netzwerk der ÖVP, wobei das Netzwerk der Wiener ÖVP, glaube ich, nicht mehr so groß ist, vielleicht doch irgendwo unterkommt, als ehemalige Generalsekretärin. Und ich würde mir wünschen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil es sich überschneidet mit der Geburt des Kindes, weil ich habe gelesen, als es vorbereitet wird, eine ganz große, ganz detailgetreue als Serie, ich glaube Amazon Harry Potter Neuverfilmung, und da wäre sie mir als Dolores Umbridge sehr einleuchtend vorgekommen. Aber das eigentlich ist Hausfrau und Mutter ein erfüllendes Dasein, und ich wünsche alles Glück der Welt in diesem.
Ja, und alles andere kann man ja nachher noch spekulieren. Es gibt ja immer in progressiven Kreisen dann diesen Satz, das wird auf Laura Sachsel in den ersten paar Jahren zutreffen, aber da gibt es diesen Satz, man ist links bis zur Einschulung des eigenen Kindes. Ist logisch, klar, weil Migrationsanteil in der Volksschule der gleiche und mir, habe zumindest schon sehr oft diesen Satz gehört. Aber wenn man sich das denkt und das dann auf Laura Sachsel übermünzt, wenn die jetzt also jetzt links ist und dann...
Also ich glaube, dann könnte sie Heimatschutzministerium im Heimatschutzministerium in der dritten Amtsperiode Donald Trumps anheuern.
Sounds nice.
Ja. Wobei er auch das fand ich auch eine bemerkenswerte Meldung dieser Woche, dass der ja jetzt doch eine Wahl verloren hat, bei der er gar nicht antreten ist.
Ja, das muss man auch mal schaffen. Also unglaubliches Werk in Kanada. Da hat der amtierende Premierminister Carney, schaut ein bisschen aus wie George Clooney, möchte ich an der Stelle sagen, aber vielleicht kennen ja George Clooney-Filme zu wenig. Der hat es einfach geschafft, mit einer klaren Anti-Trump-Haltung auf rund 40% der Stimmen zu kommen, 20% Punkte zugelegt in den letzten Monaten. Das ist unglaublich, und alles nur mit einem dagegen sein. Also muss man dann schon auch österreichischen Demoskopen schauen. Schau, es reicht manches Mal nur dagegen zu sein, um eine Wahl zu gewinnen.
Es hat natürlich damit zu tun, dass sein Gegenüber auf der konservativen Seite wirklich sehr Trump-orientiert war, weil er das lange für ein Erfolgsmodell gehalten hat. Und der ja, was glaube ich in der kanadischen Geschichte auch noch nicht da war, der war Parteichef und hat in seinem eigenen Wahlsprengel seinen Parlamentssitz verloren. Also der ist jetzt nicht nur nicht neuer Premierminister von Kanada, sondern er darf nicht einmal mehr ins Parlament, außer er heuert als Mitarbeiter bei einem anderen Parlamentarier an. Und das ist schon einigermaßen... Aber so mal die Liberale Partei in Kanada war ja praktisch tot. Und vielleicht fällt das da wieder mit zusammen, dass auch Donald Trump selbst in letzter Zeit von sich als dem Auserwählten zwar dreimal gesprochen hat, wahrscheinlich inspiriert von Fans, die so sehen. Und wenn man jetzt sieht, wie er da in Form der Liberalen Partei Kanada so Toten wieder zum Leben erweckt hat, Gottes Wege sind unergründlich. Ja. Vielleicht ist er der Gesandte.
Das könnte definitiv sein. Einer, der vermutlich nicht der Auserwählte ist, weil er auch gar nicht so viel gewählt wurde, ist Heinz-Christian Strache. Das ist ja quasi auch nichts geworden aus der Hoffnung unseres Zuhörers Andreas, der gemeint hat, Heinz-Christian Strache könnte sich vielleicht verdoppeln. Nein, umgekehrt, er hat sich halbiert, also natürlich immer nur in Stimmen gesprochen, kein Bodyshaming um Himmels Willen. Es gibt jetzt lediglich noch in Floridsdorf und Donaustadt Bezirksvorsteher der Fraktion Strache. Bezirksräte,
Bezirksräte.
HC, genau. Und die Kollegen und Kolleginnen vom Standard haben, ich unterstelle Ihnen da ehrlicherweise auch ein bisschen Häme, bei Heinz-Christian Strache direkt nachgefragt. Und da hieß es, dass sich Strache in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden werde, ob er ein Bezirksmandat annehmen wird oder wie es überhaupt mit dem Thema HC Strache weitergehen wird.
Aber Moment, der muss doch schon auf der Liste gestanden sein. Du kannst ja nicht nachträglich sagen, ich nehme das.
Ja, aber er kann es ja ablehnen.
Er hat seinerzeit als Parteichef hat er drei Nationalräte von der Liste gestrichen, damit der russisch-freundliche ukrainische Oligarchenbeauftragte Schellenbacher ins Parlament auf einem blauen Ticket einziehen konnte, aber das kannst du ja nicht machen, wenn du nicht auf der Liste gestanden bist für Hausnummer. Ich glaube, er hat eine Zeit lang hat er behauptet, er ist aus dem Dritten. Ja? Also sagen wir, wenn er in Landstraße nicht
Wohnbezirk ist Floridsdorf, dort ist er natürlich auf der Liste und dort könnte er das Mandat annehmen.
Dort ist er auf der Liste, das wollte ich nur wissen. Aber es werden ja nicht, nicht beide Posten gleich in Floridsdorf.
Der zweite ist in Donaustadt.
Achso, aber den kann er nicht nehmen.
Bilokation.
Das hätte mich jetzt überrascht, wenn er dann einfach, das decke ich ein bisschen nach und wenn es mich dann doch freut, dann sage ich bitte Platz freimachen. Wobei es auch sehr schade ist, wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich meine HC-Strache äußern führen kann. Aber mein Gott, es ist ein bescheidenes Opfer. Man muss vielleicht als Trostpreis, muss man sagen, einerseits, ich glaube, im Verhältnis dazu, wie wenig Stimmen er gekriegt hat, hat er sehr viel Vorzugsstimmen gekriegt. Also ich glaube, wenn man die Relation herstellt, ist er Vorzugsstimmensieger. Damit kann er sich trösten. Und vielleicht ist er von den kolportierten 10 Millionen Euro, die damals das gekostet hat, den Herrn Schellenbacher ins Parlament zu setzen. Vielleicht ist ja noch was über und er muss gar nichts seine Brötchen in einem Bezirksparlament verdienen.
Ja, und wenn doch, dann muss man sagen, dann bekommt er wenigstens eine Öffi-Karte fürs ganze Jahr in Wien.
Ist ja auch nicht schlecht. Ist das dabei als Bezirks, oder?
Ja, ja. Aha. Nicht viel Geld, aber immerhin, du darfst Bus, BIM und U-Bahn fahren.
Schön, aber das wird den HC natürlich dann in dem Fall gut, wenn man einen Spezialausweis ausstellt, wo drauf steht Bezirksrat. Und dass er dann immer zumindest noch sagen kann, bist du sie nicht, wer ich bin, da schaut sich über das was.
Sie merken, Thomas Maurer hängt ein bisschen an seiner Ibiza-Parodie und im Mai ist ja immer der Jahrestag dieses legendären Videoauftritts. Vielleicht packt er sie dann nochmal für uns aus.
Ja, wobei für mich wird Ibiza immer untrennbar, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt im Podcast, mindestens einmal sicher, damit verbunden sein, dass ich damals mit diesem Karl-May-Abend, den ich mit Guido Tartarotti, Thomas Klawinitsch und Armin Wolf hatte, in der Steiermark einen Auftritt hatte und Armin Wolf in der Garderobe wahnsinnig geworden ist und herumgesprungen ist wie der Tropfen auf der heißen Herdplatte, weil er halt dort war und nicht im ZIP-Studio, hat dann aber den Auftritt Vollprofi, der er ist, tadellos hinter sich gebracht. Und dann ist er wieder gehupft.
Weil ich vorhin Ihnen ein bisschen Learnings aus unseren analytischen Zahlen der Hörerinnen und Hörer und zuhörenden Personen gebracht habe, darf ich jetzt noch was anderes verraten. Ganz viele Menschen von Ihnen hören offenbar zwei Folgen Maurer und Schick en suite. Und nachdem Sie jetzt die letzte Folge vielleicht von der letzten Woche gerade gehört haben, wo wir mit dem Krieg, dem Bürgerkrieg im Sudan geendet haben, würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt ein bisschen ein einfältigeres Thema vor. Ja, weil es kann nicht immer so schwer sein. Und wenn man auf der Suche nach ein bisschen was direkten, unterhaltsamen ist, dann schaut man halt bei der Bild-Zeitung vorbei. Und man muss gar nicht lang suchen, da bin ich fündig geworden, nämlich bei dieser Schlagzeile. Spanner-Set im Drogerieregal. Es ging um Figuren für eine Modelleisenbahn. Zwei Frauen mit nacktem Oberkörper, eine weitere im Bikini, eine andere, die sich gerade auszieht, dazu ein Kind, das sich die Augen zuhält und ein Mann mit einem Fernglas. Offenbar ist es dieser namensgebende bzw. titelzeilengebende Spanner. Zu kaufen gibt es das Ganze bei Müller. Und das wurde jetzt aber natürlich, weil Sie kennen eh das ganze Internet und Shitstorm und Aufregung, wurde es aus dem Regal genommen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil, also ich bin jetzt nicht der größte Eisenbahn-Fan oder sowas, aber wenn du ab und zu in eine Ausstellung kommst, James Ritchie oder so, der hat auch immer ganz beeindruckende Dioramas gestaltet in unglaublichen Miniaturen. Auch dort ist immer schon, genauso wie bei Wimmelbildern, der Perverse, der halt irgendwie was Anrüchiges unter Anführungszeichen macht, der ist schon immer ein ganz, ganz wesentliches Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil in der ganzen Sache drin. Und dass man den jetzt.
Also bei Jim Rich nicht unbedingt in jedem Modellbau.
Ja, vielleicht nicht in jedem Modellbau, aber Sky ist Limit. Also wenn ich jetzt daheim eine Eisenbahn hätte und die nachbauen würde, dann würde man es schon bei James Ritchie irgendwie den Ansatz nehmen, dass sie dort, ja, zumindest das so gestaltet wie er.
Und was sagen deine Kinder? Ha? Denkt denn keiner an die Kinder? Also ich persönlich habe ein reines Herz, ich fahre am liebsten im Wiener Wurstelbraten mit der Mäcki-Bahn. Das ist ein sehr schönes Erlebnis.
Ist das die Lilliput-Bahn oder ist das was anderes?
Nein, die Mäcki-Bahn ist wieder eine andere. Aha. Da sind lauter Mäckis, so Igel, das war ja sehr beliebt in den 50er Jahren. Und man fährt unter anderem, das ist tatsächlich sehenswert, vorbei, ganz modern, also offenbar damals eingerichtet worden, am Flughafen Schwechat, Ausbaustufe, ich sage mal 1955 maximal. Also ein wirklich beschauliches, kleines Gebäude und ein Flugzeug, das am Nylonschnürl rauf und runter gezogen wird. Und also da ist wirklich noch völlige Unschuld. Also für mich ist Modellbau wirklich von all diesen modernen, garstigen Erfindungen wie Sexualität unbefleckt. Ich habe in Zürich
so wie die meisten Modellbauer möchte ich an der Stelle sagen.
Bitte?
So wie die meisten Modellbauer möchte ich an der Stelle sagen.
Genau, das passt ganz. Wenn in Zürich einmal, ich weiß es nicht, ich glaube, es war McLean, vielleicht war es der Flagship Store, also Zürcher Innenstadt. Und da stand, und zwar auf Schweizerdeutsch, also wer es nicht weiß, aber teilweise ist auch Plakatwerbung und ähnliches in der Schweiz auf, nicht auf Deutsch, sondern auf Deutsch. Und da hing als Werbeslogan: Der Mann schon wieder im Rössli. Kaufen Sie meine Modellbahn, dann ist er daheim. Also, ich fand das sehr rührend, also wie du deinen Garten ans Haus bindest. Das Rössli ist das Lokal, in dem er offenbar. Also, ich glaube, der Schweizer Mann hat entweder seinen Stammtisch im Rössli oder die Modelleisenbahn im Keller, wahrscheinlich unweit der Waffe, die er aus Militärzeiten noch zu Hause aufbewahrt. Und wenn die Frau ihn bei sich haben will, dann ist er im Köller. Was ist, glaube ich, vom Erlebnisfaktor nicht viel Unterschied macht zu er ist im Rössli. Und ich glaube, dass auch die Bedrohung durch andere lockende Frauen im Rössli am Stammtisch nicht viel höher ist als im Keller auf der Modelleisenbahnplatte. Aber es war ein schönes Erlebnis. Ich bin, glaube ich, 5 Minuten grinsend davor gestanden, haben mir das alles ausgemalt und dann bin ich weitergegangen.
Ich bin jetzt unsicher, ob ich die Überleitung machen sollte, aber ab und zu im Leben muss man riskieren. Nicht nur bei Peter Rapp gingen die Lichter aus, auch in Spanien und Portugal war es in der Woche dunkel. Ja, aber ab und zu muss man.
Ja, auch der Shitstorm ist eine Methode, Reichweite zu bekommen.
Ja, aber bleiben wir beim Faktischen. Der Blackout in Spanien und Portugal, der beschäftigt tatsächlich noch immer den Menschen. Natürlich auch die Geheimdienste, die Physiker, alle Leute, die jetzt irgendwie mal draufkommen wollen. Wie hat das Ganze geschehen
können? Und die spanischen Modellbauer natürlich, weil deren Züge stehen auch.
Ja, fixt. Auf das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Aber bleiben wir nicht allzu lange beim Faktischen. Da stelle ich Ihnen sehr gerne ein Interview meiner Kollegin Bettina Auer in die Shownotes rein, die ein bisschen erklärt hat, wie man das in Österreich handeln könnte, damit man auch einfach relativ rasch Kraftwerke hochfahren könnte, um ein Blackout sozusagen zu verhindern. Sprechen wir ein bisschen über das Emotionale. Thomas, mein Lieber, was ist denn deine größte Sorge bei einem Blackout? Gefangen im Licht zu sein, dass die Modelleisenbahn nicht geht, dass die Lammreserven in deinen Tiefkühltruhen auftauen oder so irgendwas?
Ja, gefangen im Lift ist keine schöne Idee, weil ich stelle mir dann immer vor, du bist, weiß nicht, womöglich dann eingesperrt mit Michael Janet oder wie es der Teufel haben will. Also, und das ist dann doch das mal immer erst an dieser Stelle nicht weiter aus. Ich wäre wahrscheinlich, also allein das Abtauen vom Gefrierfach, das sollte ich eh schon längst einmal machen. Insofern wäre ein Blackout wahrscheinlich ein guter Anlass, aber ich weiß nicht, ob es sich dann auszahlt, den Tiefkühler wieder einzuräumen. Aber nein, ich gehöre nicht zu den MacGyvers, die den entsprechenden Notvorrat haben. Also ich habe zwar ziemlich viel Bohnen und Nudeln, weil immer, wenn ich im Supermarkt bin, immer, warte mal, Bohnen, Nudeln, habe ich das noch, dann nehme ich mit. Mhm. Aber das entspringt nicht einer Vorsicht, sondern einfach einer Hirnlosigkeit.
Ja, all jene Menschen, die sich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen, die darf ich auf einen Parallel-Podcast der Kleinen Zeitung verweisen. Meine Kollegin Barbara Haas hatte bereits Marc Elsberg hier in ihrem Fair and Female Podcast zu Gast. Der hatte ein fantastisches Buch über Blackout geschrieben. Sehr langes Gespräch, aber wirklich hörenswert. Und dies hat so ein bisschen an, warum man die Klimabewegung auch mit ein bisschen mehr Humor vielleicht meistern sollte. Also natürlich, wenn du in der Lebenssituation gefangen bist, dass du mit Michael Janet im Lift steckst, ja, da geht da vielleicht irgendwann einmal auch sogar dem Thomas Maurer der Humor aus, bezeichne ich jetzt mal, oder? Aber hören Sie sich das an. Der Link dazu auch in den Shownotes.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser war ja schon das eine oder andere Mal Thema in diesem Podcast. Sie erinnern sich vielleicht, Ende März reduzierte der oberste Gerichtshof in der BUWOG-Causa die Freiheitsstrafe für Karl-Heinz Grasser von 8 auf 4 Jahre und für den mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Maischberger von 7 auf 3,5 Jahre. Und jetzt kommt irgendwie nur der nächste logische Schritt. Das ganze Verfahren ist abgewickelt. Die Anwälte haben ihre Rechnungen ausbezahlt und Karl-Heinz Grasser hat am 30.04. Privatinsolvenz anmelden müssen, weil rund 2-stellige Millionenbeträge, also niedere Größe, 2-stellige Millionenbeträge an Anwaltsrechnungen liegen auf und die kann er nicht bedienen. So zumindest mal die Erstmeldung, die uns bisweilen vorliegt. Ich habe in meinem Leben eine Reihe von Wirtschaftskriminellen kennengelernt. Das passiert einfach so, wenn du als Journalist in dem Feld tätig bist, das ich mache. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, man beobachtet die ja dann über Jahre, weil das erste Mal ist natürlich der Fall kommt auf, dann wird ermittelt, dann ist irgendwann mal der Gerichtsprozess. Und meine persönliche Lebenserfahrung oder Beobachtungserfahrung ist einfach, jene, die am feschesten aus dieser ganzen Sache rausgingen, waren immer die, die in der ersten Hauptverhandlung eingeknickt sind. Die haben dann 2 Jahre oder so irgendwas bekommen, die Hälfte eh ausgesetzt, dann ein bisschen Fußfesseln, waren also nie wirklich lang unterwegs im Gefängnis, im Innenhof, sind dann rausgekommen und haben es dann mit erstaunlicher Geschwindigkeit wieder geschafft, sich ein Vermögen aufzubauen, manchmal auch noch eine zweite Ehefrau dazu aufzubauen. Also gut, ich gönne dem Herrn Grasser noch immer, dass er eine super intakte Ehe hat, weil ich glaube, das ist wirklich das Schönste in seinem Leben derzeit noch. Aber ansonsten würde ich sagen, er hat die absolut falsche Verfahrensstrategie gewählt. Weil er ist schuldig, er hat Millionenbeträge jetzt an Anwälte zu zahlen und muss trotzdem in Häfen.
Ja, es ist ein bisschen rätselhaft. Also Menschen mit mitteljuristischen Kenntnissen haben wir mit der Beinigen gesprochen, die hat gesagt, es ist nicht ganz begreiflich, also dass er das Verfahren so lange hinausgezögert hat, wie es irgendwie geht, das sei ja noch nachvollziehbar. Aber dann nach Verkündigung des Urteils immer noch vom Politjustiz zu reden, das ist jetzt, Reue und Einsicht verbessern deine Chancen auf vorzeitige Entlassung und Fußfessel. Das ist einfach taktisch nicht gescheit. Warum auch dieser letzte Prozess, der ja nichts mehr, also der, wo er gedacht hat, der wird freigesprochen, offensichtlich wirklich, ich weiß nicht, ob das der Einnetter erklärt hat oder nicht. Aber da war es auch im Standard zu dem Thema eben heute ein Artikel und ein Foto, wo wirklich der Einnetter hinterm Grasser mit seinem gesenkten Haupt geht, wie der Leidtragende Hinterbliebene bei einem Begräbnis, der er in dieser Causa vielleicht auch tatsächlich ist, wenn es denn stimmt, dass da Millionenrechnungen ausständig sind. Wobei, auch das hätte ja so mal ein alter Hase wie der Herr Einetter antizipieren können. Und ich würde gern dran glauben, dass er diesen Fall pro bono aus Überzeugung, sein Klient ist unschuldig übernommen hat, aber ich stoße an die Grenzen meines Vorstellungsvermögens, muss ich auch sagen. Also vielleicht wird sich da noch einiges klären, vielleicht gibt es dann einmal auch eine der Interviews zum Thema, wir werden es sehen.
Mhm. Also du meinst, der Dr. A. könnte dann auch uns einmal erklären, warum das Ganze so strategisch gewählt wurde und so.
Ja, ich meine, er ist jetzt sicher mal damit beschäftigt, ein bisschen seine Kanzlei zu restrukturieren, weil ich nehme mal an, 2 bis 3 Fixangestellte waren in den letzten 20 Jahren annähernd mit dem Karl-Heinz Grasser als Stammkundschaft beschäftigt. Und vielleicht, wenn er dann Zeit ein bisschen zum Reflektieren hat, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was zur Philosophie in der Verfahrensführung.
Ja, das würde mich echt tatsächlich interessieren. Vielleicht laden wir auch einen Dr. Einer da einmal ein.
Ja, vielleicht kommt er mal.
Ja, wir dürfen Sie an der Stelle schon ein bisschen teasern. Das genaue Datum werden wir noch nicht sagen, aber es wird wieder mal ein Maroncik live geben im Herbst. Und wir haben ja da auch eine ziemlich lässige Gästin, aber auch das werden wir jetzt noch nicht verraten, weil das machen wir dann alles, wenn es dann hochoffiziell ist, würde ich mal sagen. Ja, da können wir einen Link in die Shownotes stellen und all so Sachen.
Und wir leben in volatilen Zeiten. Vielleicht ist bis dahin die US-amerikanische Armee von Grönland aus in Europa einmarschiert, um der Wognes ein Ende zu setzen. Und dann haben wir vielleicht andere Sorten. Schauen wir mal.
Ja, wir wissen es noch nicht. Falls Sie sich ein bisschen kurzfristiger orientieren wollen, am 24. Mai gibt es ein Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Graz. Da gibt es schon einen Link, den stelle ich Ihnen auch rein in die Shownotes. Unter anderem ist Andreas Sator dort, der mit Erklär mir die Welt ganz, ganz viele Menschen, ich würde mal sagen, intellektuell beflügelt hat. Toller Kerl. Warst du eigentlich auch schon mal bei ihm und hast ihm, erklär mir den
ich
Witz
war noch
oder
nicht
sowas
bei ihm, ne? Nein, ich bin natürlich sehr gekränkt, aber er hat mich noch nicht eingeladen, nein.
Gut, ich schicke ihm das File, er wird dann vielleicht reagieren. Vielleicht ist es ihm auch wurscht.
Ja, aber mal.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Auch jetzt geht es um einen Podcaster und gleichzeitig ist es noch einmal ein gefallener Politiker. Der rückt jetzt nämlich wieder in den Blickpunkt. T.K. Gutenberg. Theodor Karl Gutenberg. Oder manche sagen auch Karl Theodor Gutenberg. Jetzt bin ich mir da gar nicht mal ganz sicher.
Ich glaube, es war Karl Theodor. Karl Theodor.
Ja,
Freiherr von Gutenberg.
Ja,
ich.
Genau. Es sind eh nur zwei seiner vermutlich ein Dutzend Vornamen. Der hier war Verteidigungsminister in Deutschland, schaffte dort die Wehrpflicht ab, was Ihnen jetzt ein bisschen auf den Kopf fällt, aber das wäre eine wesentlich größere Debatte. Und war dann obendrein eben zu faul, seine Diss selbst zu schreiben, obwohl ihm vermutlich die Familie durchaus die Lebenszeit hätte finanzieren können, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Der ist jetzt wieder da. Und zwar nicht nur in seinem Podcast, den er mit Gregor Gysi macht, das ist übrigens Mansplaining auf ganz, ganz hohem Niveau. Der ehemalige große Konservative, der ehemalige geschälte Linke, der jetzt wahrscheinlich eh wieder bei den Linken irgendwie links ist.
Das Silberrücken-Trio.
Also da wünscht man sich wirklich noch mehr Heidi Reicheneck.
Wobei der Gysi tatsächlich sehr lustig sein kann. Beim Gutenberg weiß ich nicht. Der war für mich immer so eine krasse, ruide Erscheinung.
Absolut. Er sagt dann auch in dem Podcast immer, also was soll ich mit meiner bescheidenen Lebenseinstellung und Lebenserfahrung überhaupt sagen, Ihnen gegenüber, Dr. Gysi und so. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht lästern.
Man kann das Specktuch hören, möchte ich sagen.
Nein, er macht jetzt ein bisschen auf lässig. Also er hat die Haare nicht mehr so gegelt, sondern trägt jetzt die Locken durchaus offener.
Statt Anzug Polo Ralph Lauren.
Nein, er trägt diese Überhemden. Von denen hast du auch ein paar, muss ich sagen. Das ist so ein Stil, mit dem kann ich noch gar nichts anfangen. Das sind so Hemden, die sind ein bisschen gröber gewebt, haben gröbere Knöpfe auf und die trägt man dann noch übers Hemd drüber. Also du hast ja im Gegensatz zu Karl Theodor Gutenberg und mir nicht gedient. Beim Bundesheer hat man das die Bluse genannt. So ein Überhemd. Overshirt nennt man das sowas.
Überhemd?
Ja, du hast ein schwarzes.
In was gibt es Neues? Kriegt man das gerne anzogen, aber sonst.
Du hast auf unserem Podcast-Cover hast du es auch
an. Ich habe eine Jacke. Ich habe mich im Hausintern nenne ich sie Jacke.
Ah.
Aber sie hat hemdartige. Egal, wir schweifen ab. Das interessiert wirklich keine Sau.
Jedenfalls, der Mann ist jetzt wieder Herr Minister und zwar, weil er der Mann an der Seite von der künftigen deutschen Wirtschaftsministerin Katharina Reich ist. Das ist eine ehemalige Politikerin, Unterstaatssekretärin war sie unter anderem und die hat jetzt über den Umweg von Verbänden dann mal wirklich in die Wirtschaft gefunden, war in der Chefetage des Energieversorgers E.ON, wurde dort 2022 auch zur Managerin des Jahres in Deutschland gewählt und die ist jetzt tatsächlich zurück in diesem konservativen Hälfte der Regierung, wobei haben eh relativ gut verhandelt, die SPD, muss man sagen. Also angesichts des Wahlergebnisses so gut sollte es mal verhandeln können. Und da hat sich bei mir...
Ich glaube, dass der Merz auch wirklich das Problem hat, dass kaum mehr wollt in diese Regierung und vielleicht froh war, dass er nicht alle Ministerien besetzen muss.
Ja, aber ich habe es mal durchgerechnet. Ich glaube, für 2,5 Prozentpunkte hast du einen Minister bekommen bei der SPD. Also das ist schon sagenhafte Leistung. Respekt. Würde man das ummünzen, braucht man gar nicht anfangen, aber sonst hättest mindestens 4 NEOS-Minister in Österreich sitzen. Das wäre eine Leistung.
Hätte man ein paar Bonusministerien halt. Ja, wobei, was haben wir, 2 Minister und Staatssekretäre?
Ja, genau.
Immerhin,
genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das ist etwas, über das man schon ein bisschen nachdenken sollte, in Amerika musst du ja Multimillionär sein, um überhaupt einmal deine erste Kongresskandidatur zu schaffen, weil da muss man halt legen, muss man investieren und dergleichen mehr. Und ein bisschen beobachte ich das schon auch in Europa mittlerweile. Es ist jetzt noch nicht diese ganze Proligarchie wie in dem US-amerikanischen System, wo du da denkst, wie kommt man jemals nach oben überhaupt irgendwie noch in eine politische Kaste reinzukommen? Aber auch die Merz-Kabinetthälfte, wie ich sie jetzt mal nenne, da ist jetzt niemand aus dem Mittelstand mehr irgendwie mit dabei, den ja die CDU, CSU auch vertreten will. Das ist jetzt schon alles mal die Millionärsliga, die da irgendwie reinkommen will. Auch der mittlerweile ehemalige Mediamarktvorstand ist da mit dabei.
Ja, aber wenn du nachfragen würdest, würdest du wahrscheinlich überrascht sein, wie viele von denen sich als Mittelstand empfinden.
Ja klar, weil Friedrich Merz, Jet ist ja jetzt nicht ein großer Jumbo, sondern das ist ja nur ein kleines Flugzeug, 12 Sitze. Ich meine, Das ist Mittelstand in Deutschland, oder?
Ja, natürlich, ja.
Ja.
Also ich glaube, da wird es ganz, ganz wichtige Impulse geben, wieder irgendwie Chancengleichheit in Deutschland herzustellen.
Ja, ja. Schauen wir es uns mal an.
Eine Personalie, die mir viel Freude gemacht hat, ist, dass jetzt Dorothea Bär für Raumfahrt zuständig ist. Ein Osterei, das die bayerische CSU gelegt hat. Weil von der habe ich eigentlich nur eine Wortmeldung je zur Kenntnis genommen, aber das war in einer von diesen, glaube ich, Land-Diskussionssendungen. Mhm. Und es ging irgendwie um den Klimawandel eigentlich. Und man hat sie gefragt, was jetzt irgendwie die Strategie ihrer Partei ist. Und sie hat gesagt, ja, wir brauchen da jetzt, ich bin in allem verhaften, was jetzt schon ist. Und dann hat sie begonnen, über Flugtaxis zu faseln und über Technologieoffenheit. Und jetzt ist sie tatsächlich für Raumfahrt zuständig. Also bayerische Raumfahrtgesandte. Und ich bin wirklich neugierig, ob das in ihrer Amtszeit mit den Flugtaxis noch was wird, dass sie, weiß nicht, zwischen Reichstag und Altötting bequemer pendeln kann.
Und du hast jetzt Zweifel irgendwie an der Bavaria One jetzt so also als Raumfahrtprojekt? Okay.
Nein. Ja, aber das ist bisher mein Liebling und den Kulturminister kann man sich bei Gelegenheit auch nochmal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, den Herr Weimar, Gründer des Magazins Cicero, durchaus konservatives Magazin, für das ich aber zugegebenermaßen auch schon mal geschrieben habe, weil sie haben einfach irgendwen gesucht, der auf Deutsch schreiben kann und sich mit slowenischer Innenpolitik beschäftigen kann. Und da ist halt die Schnittmenge zwischen Christian Wehrschütz und mir und dann noch zwei Kollegen von der APA ein bisschen eingeschränkt. Und ich glaube, der Christian hat einfach keine Zeit gehabt. Der ist deutscher Kulturminister und ich glaube, ist jetzt noch meine persönliche Einordnung, aber wenn du als Friedrich Merz hergehst und einen mittlerweile sehr, sehr konservativ prononziert auftretenden Journalisten zum Kulturminister machst, dann machst du das jetzt nicht unmittelbar, um in der Kultur etwas zu bewegen, um dort irgendwie etwas Richtungsweisendes, Steuerndes zu machen, sondern um einfach auch einmal das eine oder andere Mal eine Nebelgranate schmeißen zu lassen von jemandem, der weiß, wie man Medien bedient, der weiß, wie man Debatten entzündet, wo dann die Öffentlichkeit drauf blickt. Und daneben hast du dann ganz, ganz freie Bahn für die eine oder andere Reform, nennen wir es jetzt mal einfach völlig neutral, wertneutral, das Thema Reform, wo du was auf Reihe bringen kannst, sei es jetzt irgendwie eine Arbeitslosengeldreform in Deutschland, sei es Wirtschaftsumstrukturierungen, alles Mögliche, während sich die Öffentlichkeit da mit diesen Weimar-Debatten, nennen wir es jetzt mal, beschäftigen wird, kannst du als Regierung wirklich gut arbeiten. Jetzt kannst du sagen, kluger strategischer Move, trotzdem in puncto, wenn du als Bürger verlangst, dass Politik ehrlich mit dir umgeht, ist es vielleicht nicht das Gescheitste.
Ja, es ist vielleicht auch der Versuch, die sich als sehr fruchtbar erwiesen habende Kulturkampfecke. Also das war ja der Kulturkampf von rechts gegen die angebliche links-links-linke Bevormundung von allem und jedem, war ja einer der größten Dauerbrenner, nicht nur beim Donald Trump, sondern auch bei den europäischen Rechtsaußenleuten. Und wenn du jetzt jemanden hast, der souiniert im Sakko mit einem Magazin mit dem Cicero im Hintergrund und einer ein bisschen an Oswald Spenglers Untergang des Abendlands erinnernden Rhetorik, irgendwie Unheil, Unheil und Untergang des Abendlands verbreitet, dann ist es vielleicht für bestimmte konservative Klientel einfach so der Wohlfühlfaktor. Und es ist ein bisschen wie nennt man das, wenn man so einen Hund hat, so ein Beißspielzeug für die liberalen Journalisten. Und ja, insofern wahrscheinlich keine schlechte Wahl, obwohl mit dem möchte ich auch nicht im Lift stecken bleiben.
Gut, und mit dem Gedanken, mit wem Sie eigentlich tatsächlich gerne im Lift stecken bleiben möchten, entlassen wir Sie für diese Woche, beziehungsweise vielleicht auch nur bis zur nächsten Folge, weil Sie können ja vielleicht zu diesen Menschen die zwei Folgen en bloc hören würden. Wir wissen es nicht. Also manche Gedanken wissen wir, manche wissen wir noch nicht über unsere Leser. Es bleibt spannend.
Aber ein bisschen ein Geheimnis wollen wir Ihnen allen lassen.
Tschüss und schleicht